Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer letzten Folge im Jahr 2023. Noch einmal Adler Mannheim Podcast und noch einmal Adler Mannheim Heimspiel. Morgen nämlich zu Hause machen wir den Abschluss gegen die Kölner Haie um 14 Uhr. Dann geht's ins Jahr 2024. Und die gute Nachricht zum Ende des Jahres, jawohl, unsere Adler können noch gewinnen. Das haben sie in den letzten Spielen deutlich gezeigt und das freut uns natürlich. Damit ist diese Niederlagenserie, die wir davor durchleben mussten, dann hoffentlich auch Geschichte. Was ist uns in den letzten Spielen aufgefallen? Wo fehlt es vielleicht noch? Wo läuft es ganz gut? Und welche Personen vor allen Dingen, das wird heute im Podcast eine große Rolle spielen, fallen uns im Spiel unserer Adler auf? Wir gucken uns wie immer auch die DEL an und die News aus der Eishockeywelt. Das alles mit Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Euch schon mal vorab einen guten Rutsch und alles Gute im nächsten Jahr.
Mein lieber Antti, die Frage, die ich mir zuletzt gestellt habe, wenn ich den neuen Coach der Adler Mannheim ins Visier nehme, wenn ich ihn beobachte hinter der Bande, hat er einen Hemdknopf zu weit offen? Vor allem gestern in Straubing, da ist es ja doch bitter, bitter kalt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Trainer auf der anderen Seite steht da mit dem Rollkragenpulli der Straubing Tigers. Und der Trainer, der Adler Mannheim, wirklich ganz 2-3 Hemdknöpfe weit offen. Und jetzt direkt die Frage an dich. Hast du gestern auch den Hemdknopf zu viel offen gehabt, weil du ein bisschen erkältet bist, ein bisschen angeschlagen?
Nee, ich habe das Glück gehabt, direkt ganz Weihnachten krank verbringen zu dürfen und war gestern schon dann am, mir ging es gestern beim Spiel schon besser. Ja, ich habe es auch gesehen mit dem Hemdknopf. Ich habe Jacke gehabt und noch einen dicken Pulli drunter und alles geschlossen gehabt. Es ist einfach ein cooler Typ, würde ich mal sagen. Und macht ihm die Kälte am Pulverturm wohl nicht so wahnsinnig viel aus. Gestern ist er auch noch zur Pressekonferenz dann gegangen. Ich habe ihn dann abgeholt zur Pressekonferenz. Und dann habe ich gesagt, Coach, vielleicht ziehst du dir besser eine Jacke an. Hat er gesagt, er hat nur das Hemd angehabt. Und du musst halt da eben wirklich vom Kabinentrakt bis, also durchs ganze Stadion laufen. Da sagt er, nee, I'm good. Und dann, ja gut, okay.
Aber, Tom Pokel, der Trainer der Heimmannschaft, der das ja Woche für Woche macht am Pulverturm, der hat ja wirklich, der hat auch ein Hemd an, aber der hat drunter noch so einen kleinen Rolli angehabt, weil er wirklich weiß, dass es da ordentlich zieht. Und Les Akins hat da wirklich ganz Italian-Style, hat der schön noch den zweiten Knopf offen gehabt. Und du hast mich gerade kontaktiert, hast gesagt, Uli, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich habe ein bisschen eine kratzige Stimme. Da habe ich gedacht, Mensch, der Anti hat ja gestern auch das Hemd ein Stück zu weit offen getragen. Aber das ist schön, ich freue mich, dann habe ich heute mehr Redeanteil und kann da mehr meinen Senf dazugeben. Aber Anti, wo auch ein raues Lüftchen weht, ist in Schweden aktuell. Da macht aber unsere deutsche U20-Nationalmannschaft, wir steigen mal mit der U20 ins Warm-up ein, die hat richtig Spaß gemacht. Wie tief ist die Schnittwunde bei dir, Anti? Wie tief hat das ins Fleisch geschnitten, dass die deutsche U20 das erste Mal bei so einem Turnier eine finnische Mannschaft schlägt, weil die Finnen ja auch als Medaillenfavorit gelten? Gestern gab es aber ein 0-5 gegen Schweden.
Ja. Deine also Einschätzung? Meine Schnittwunde ist nicht so wahnsinnig tief, weil du weißt, ich sympathisiere natürlich, mein Sohn ist deutscher Nationalspieler im Herrenbereich. Da ist natürlich großer Anteil meines Herzens hat Platz für das deutsche Nationalteam. Natürlich, Finnland ist immer groß bei mir, meine Heimat. Aber es war ein tolles Spiel der Deutschen, das muss man ganz klar sagen. Die Finnen hatten zwar deutlich mehr Schüsse auf das Tor, aber Dietl hat im Tor überragend gespielt. Und entsprechend muss man dann einfach auch sagen, die Deutschen haben das durch Kampf, durch mannschaftliche Geschlossenheit geschafft. Und das ist auch das Konzept für die kommenden Jahre für Deutschland. Mannschaftlich geschlossen kämpfen und dann auch seine Fertigkeiten mit reinbringen in das Spiel. Und so kannst du dann auch jeden schlagen. Auch Finnland. Finnland war schon öfter mal U20-Weltmeister. Und so kannst du dann auch möglicherweise im Turnier bleiben. Aber jetzt kommt das große Aber. Jetzt hast du gegen Schweden 0-5 verloren. Und jetzt geht's gegen Lettland. Und Lettland ist der Gegner, den du schlagen musst, weil dir bringt der Sieg gegen Finnland nur dann was, wenn du auch Lettland schlägst. Wenn du Lettland nicht schlägst und Lettland alles andere verliert, aber gegen Deutschland gewinnt, dann ist es der direkte Vergleich und du bist Gruppenletzter, sofern du Kanada dann nicht schlägst. Und sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit.
Davon gehen wir nicht aus.
Genau, davon gehen wir nicht aus. Also von daher ist es Lettland-Spiel. Also wunderschön. Und der Finnland-Sieg, über den, finde ich, kannst du dich dann erst richtig freuen, wenn du Lettland geschlagen hast. Weil wenn nicht, dann bringt dir der Sieg leider nichts. Und das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen der große Haken. Und da warte ich lieber noch das Lettland-Spiel ab, bevor ich mich da wirklich für die U20 richtig freue.
Um das mal statistisch einzuordnen, beim Sieg gegen Finnland hatten die Finnen 43 zu 28 Schüsse. Ja. Da hat Deutschland ordentlich mitgespielt. 28 Schüsse gegen eine finnische Mannschaft ist wirklich erwähnenswert. Und gestern sah es dann ein bisschen düsterer aus. Da waren es 41 Schüsse der Schweden zu 15 der Deutschen. Mhm. Die Niederlage hinten raus ein bisschen zu hoch, aber du musst auch sagen, die Schweden sind richtig gut. Und so wie du das eben erklärt hast, Deutschland hat jetzt 3 Punkte auf der Habenseite mit dem Sieg gegen Finnland. Wenn jetzt im direkten Vergleich gegen Lettland Deutschland verlieren sollte, hat Deutschland 3 Punkte, Lettland 3 Punkte und dann zählt der direkte Vergleich. Deswegen wäre das schlecht für Deutschland. Du musst jetzt mindestens einen Punkt gegen die Letten holen. Du kannst natürlich nicht auf Unentschieden spielen oder auf einen Punkt spekulieren. Deswegen Wahnsinns-Euphorie, wie du ins Turnier gestartet bist. Jetzt gab es einen Dämpfer, für mich zur richtigen Zeit, weil jetzt gehst du nicht mit einem Höhenflug ins Stadion. Jetzt weißt du wirklich, okay, wir sind Deutschland, wir werden hier nicht Weltmeister, wir spielen nicht um die Medaillen mit, sondern wir müssen uns auf das Lettland-Spiel konzentrieren. Absoluter Zucker, sage ich mal, hinten raus, ist das Spiel gegen Kanada, weil da spielst du gegen Jungs, die siehst du in 2-3 Jahren in den NHL-Highlights. Das finde ich, das muss man ja wirklich so erwähnen, das muss man ja wirklich sagen. Aber Lettland ist jetzt wirklich das, worauf es ankommt. Deutschland hat heute den Tag frei und spielen dann auch am 30. Dezember, spielen sie abends ihr Spiel gegen Lettland und das ist wirklich das, worauf es ankommt. Super Start, ich bleibe dabei. Die Bilder, die da durch die sozialen Netzwerke gehen mit Wolfgang Petri, finde ich ganz klasse. Ich bin ein absoluter Schlagerfan. Ich habe mich gefragt, kriegen die Deutschen jetzt die Spieler, verteilen die so Armbändchen nach einem Sieg? Also hoffen sie dann am Ende des Turniers mit 2-3 Bändchen rauszugehen? Und einmal dieses Gefühl zu haben, was es bedeutet, zu gewinnen bei einer WM, weil das willst du wieder haben. Das ist wie wenn du eine Meisterschaft gewinnst, sagst du nicht, ich bin am Ende meiner Reise, sondern du willst es nochmal erleben. So, und jetzt haben die Deutschen Finnland geschlagen, Wahnsinns-Hype, jetzt sind sie geerdet worden gegen Schweden und jetzt heißt es wirklich nochmal alle Kräfte mobilisieren, sich auf seine Stärken zu besinnen und dann raus gegen Lettland und das Ganze nochmal zeigen. Die Letten ist keine Laufkundschaft.
Ja, na, definitiv. Also das ist eine Mannschaft, die genau mit denselben Attributen ans Werk geht wie die Deutschen. Bei denen läuft es auch nur über mannschaftliche Geschlossenheit. Die haben auch gewissen Skill, wie Deutschland ja eben auch. Also deswegen geht es da auf Augenhöhe und da entscheidet tatsächlich die Tagesform. Ansonsten muss man sagen, kann man die Mannschaften durchaus als absolut gleichwertig bezeichnen. Und dann ist es die Tagesform und da musst du musst einfach hochkonzentriert reingehen und dich auf dich selbst, aber auch auf deinen Mannschaftskameraden verlassen können. Also das heißt, mannschaftliche Geschlossenheit, die muss absolut da sein. Da muss, wie sagt der Coach der Adler immer, wir spielen nicht miteinander, wir spielen füreinander. Und genau so muss es auch machen.
Um das Ganze mal einzuordnen, wie die Letten ins Turnier gestartet sind mit einem 0-6 gegen Schweden. Also Deutschland 0-5, Lettland 0-6, da gebe ich dir absolut recht. Man wird sich auf Augenhöhe begegnen. Dann gab es jetzt noch ein 0-10 der Letten gegen Kanada. Das würde ich komplett ausklammern. Ja. Da wirst du aber auch merken, wie hungrig die Letten sein werden, ein Tor zu schießen. Genau. Das ist wieder so ein Punkt. Die sitzen jetzt da und sagen, wir haben auch gute Spieler, wir haben auch Talente drin. Lass uns doch mal einen machen und dann gucken wir mal, wie wir in dieses Spiel reinwachsen und wie wir das aufbauen. Ich werde es morgen Abend verfolgen. Ich bin gespannt. Ich drücke da die Daumen. Das wird eine heiße Kiste.
Was wir sonst immer machen im letzten Drittel, Ole, wir gucken auf die DEL2. Macht aber für mich überhaupt keinen Sinn, weil wir nichts Neues dazu sagen können. Es ist immer noch brutal, brutal eng in der zweiten Liga. Also der 11. Platz, das ist Rosenheim, hat 41 Punkte und der 4. Platz hat 50 Punkte, 9 Punkte dazwischen. Und dann hast du auf dem 2. Platz Kaufbeuren mit 52 Punkten. Also das ist so brutal eng. Wir bleiben dran, Ulle, beobachten unsere zweite Liga, die DEL2, von der wir ja Fans sind und schauen uns heute im letzten Drittel einen Adlerspieler an, einen verdienten Adlerspieler an und sprechen kurz über ihn. Soll man sagen, wer?
Nee, jetzt gehen wir erstmal in die Drittelpause, Andi. Wir essen den Nachtisch nicht vor der Vorspeise. Auf geht's, zack, in die Kabine und dann schauen wir raus ins erste Drittel. So, Bulli gewinnen. Ich würde sagen, wir könnten uns überlegen, geht er nach Bremerhaven, geht er nach Berlin. Aber wir fangen im ersten Drittel ja immer mit den Adler Mannheim an, Andi. Und da haben wir uns zuletzt unterhalten vor dem Spiel der leuchtenden Herzen, und zwar vor der Partie gegen die Löwen Frankfurt. Das war aus meiner Sicht ein tolles Spiel, vor allem eine tolle Kulisse. Danach gab es den 3-0-Auswärtssieg in Wolfsburg, zwischendurch ein Stolperer zu Hause gegen Schwenningen. Da kannst du mal gleich einordnen, wie sehr dieser Schmerz mit dieser 3-5-Niederlage, vor allem auch im Derby gegen Schwenningen, und dann für mich ein couragiertes, ein wahnsinns-erstes Drittel, das gereicht hat in Straubing. Hinten raus hatte man echt ein bisschen Bedenken, fangen sie da noch an zu, weil Straubing war hinten raus wahnsinnig stark, totale Chancen nach dem Torwartwechsel, auch in den ersten 20 Minuten. Du schaukelst es aber mit 5-3 nach Hause. So, Andi, jetzt hast du aus den letzten 6 Spielen hast du 5 Siege eingefahren. Wie sehr schmerzt diese Schwenningen-Niederlage zu Hause? Und würdest du sagen, die Adler jetzt richtig auf Kurs, die Art und Weise gefällt dir, der Auftritt gefällt dir, die Spielweise gefällt dir?
Absolut, also zumindest mal das Kämpferische war ja die ganze Saison absolut in Ordnung. Du hast zwar das eine oder andere Spiel gehabt, wo es einfach nichts zusammengelaufen ist, da sieht man das Kämpferische dann auch nicht mehr, weil du bist einfach zu weit weg vom Gegner und so weiter. Lassen wir das mal außen vor, aber ansonsten kämpferisch ist diese Saison sowieso gut gewesen. Das ist vielleicht noch ein kleines bisschen dichter geworden, das Ganze, also noch ein bisschen kompakter. Die Niederlage gegen Schwenningen schmerzt deswegen ein kleines bisschen, weil du halt schon eben da ein Punkt vor Schwenningen sein könntest und eben da 6.-7. Gleich sein könntest mit 52 Punkten mit Ingolstadt und Wolfsburg. Auf der anderen Seite bist du ja nicht weit weg davon, bist auf dem 9. Platz mit 49 Punkten und hast auf den 4. Platz, da sind die Kölner, momentan 7 Punkte. Und das ist alles irgendwo, wo du sagen kannst, du bist absolut noch bei der Musik dabei, du bist absolut noch dabei, einfach hier auch auf Tuchfühlung zu sein, Kontakt zu halten zu den Top-Teams. Ansonsten, das Spiel war natürlich äußerst bitter, das gegen Schwenningen, weil du natürlich auch eben geführt hast, hast schnell 2 Tore gemacht in der 7. und in der 9. Minute. Godet endlich mal getroffen, in Überzahl auch. Das Überzahl funktioniert ja nicht so gut, liegt aber auch daran, weil du ständig, jetzt momentan hast du 5 Überzahlspieler, die verletzt sind, ja, die draußen sind. Das ist eine ganze Überzahl-Unit, die eigentlich dir fehlt. Deswegen sagen wir mal, kritisieren wir mal die Überzahl nicht so sehr, die nicht so läuft. Aber du hast endlich mal in Überzahl getroffen, dann gehst du mit einem 2-1. Die haben dann den Anschlusstreffer geschafft, die Schwenninger, ins zweite Drittel, dann machst du es 3-1, Anfang letztes Drittel, und dann irgendwo verlierst du so den Faden ein kleines bisschen und die Schwenninger machen dir dann wirklich noch hinten raus 4 Tore. Gut, das letzte war ein Empty Netter, aber das ist dann schon irgendwo sehr, sehr bitter. Nicht, weil du aufgehört hast zu spielen, sondern ich glaube einfach, dass da dann Schwenningen wirklich das geschafft hat, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Die Schwenninger sind eine starke Mannschaft und die haben da einfach dann auch den Glauben wiedergefunden, nachdem Larkin den Anschlusstreffer in Überzahl geschafft hat. Das ist ja auch immer das. Das kann immer wieder passieren, wenn der Gegner dann in Überzahl ist. Du führst 3-1 und dann hast du das Spiel eigentlich im Griff und die machen dann den Anschlusstreffer. Und dann verändert sich die Statik des Spiels total. Und das ist auch passiert. Und dann die Schwenninger, Hut ab vor der Leistung, ja, muss man ganz klar sagen. Und dann gestern gegen Straubing, das war natürlich ein Wahnsinn. 4 Tore im ersten Drittel, 4 Tore ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Also das hat das Spiel so nicht hergegeben. Man nimmt es gerne, aber du die Adler waren ja nicht so dominant, aber sie haben ihre Chancen genutzt, haben ihre Chancen rausgespielt mit einem überragenden Hännikainen, der wirklich zweimal auch die Scheiben in der Ecke einfach nicht aufgegeben hat, über einen Forecheck geholt hat, beziehungsweise auch über die linke Seite reingekommen ist, die Scheibe geschützt hat in der Ecke und dann einfach den Pass gespielt hat und die Kollegen haben es ausgenutzt. Also wirklich sehr, sehr starke Leistung, muss man sagen. Und genau sowas brauchst du. Du brauchst diesen Willen, dieses unbedingte Arbeiten wollen um jede Scheibe. Du darfst keine einzige Scheibe in der Situation, in der du bist, verloren geben. Und genau so haben sie es gemacht. Und entsprechend, da gebe ich dir absolut recht, im letzten Drittel war es ja einige Minuten lang quasi. In Finnland sagen wir immer, die Mannschaft kommt in die Waschmaschine, weil du halt eben
in den Schleudergang,
in die Schleuder rein,
in den Schleudergang,
weil du einfach in der eigenen Zone bist, der Gegner quasi ein Powerplay spielt bei 5 gegen 5 und Schüsse aufs Tor macht und du denkst, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, Straubing macht jetzt gleich das Tor und dann ist es auch gekommen. Also du hast es fühlen können. Manchmal sind es so Situationen, du kannst es fühlen. Und dann hast du doch trotzdem noch hinten raus geschafft, dann trotzdem nicht nur hinten zu verteidigen in der eigenen Zone, sondern wieder auch Angriffe zu fahren. Also du hast dich aus dieser Waschmaschine befreien können. Und das war irgendwo auch, muss ich sagen, eine tolle Leistung der Mannschaft.
Ja, ich will das mal kurz erklären, wie so eine Kabine funktioniert. Wenn du mit einem 0-0 nach den ersten 20 oder unentschieden nach 40 Minuten in die Kabine gehst, ist es eine volle Konzentration. Du hast Jungs dabei, die haben vielleicht eine Chance vergeben, die haben als Reihe einen Gegentreffer kassiert. Du hast ganz verschiedene Emotionen da drin und rappelst dich zusammen. Am Anfang ist es erstmal ein bisschen laut in der Kabine. Jeder spricht durcheinander und sagt was. Und bis die Jungs den Helm abgesetzt haben, die Handschuhe ausgezogen haben, viele hängen das Trikot kurz am Haken, ziehen den Brustschutz aus, gehen vielleicht mal kurz auf die Toilette und dann beruhigt sich eine Kabine. Dann ist wirklich auch, dass Jungs sagen, so jetzt mal durchschnaufen. Jeder nimmt was zu trinken und sortiert sich fürs nächste Drittel. Bist du 4-0 hinten, 5-0 hinten, gibt's Jungs, die sauer werden, die dann auch mal rumschreien. Wenn du aber 4-0 führst, was ja nicht häufig vorkommt, solche Situationen, Momente erlebst du ja nicht jedes Spiel, dann ist die Stimmung extrem locker. Du bist happy mit dem Start, wie du in das Spiel gestartet bist. Du hast es gesagt, du hast deine Chancen ausgenutzt. Du hast aus den Fehlern des Gegners bzw. aus deinem eigenen Vorcheck Kapital geschlagen. Und dann ist es natürlich erstmal so ein, wow, super. Wir spielen hier beim Tabellendritten und haben einen Bombenstart hingelegt. Und dann nimmst du, und das ist ganz menschlich, dann nimmst du 1-2% raus. Das ist normal. Das ist nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir können uns die Schlittschuhe aufmachen, wir spielen hier mit offenen Schuhen weiter, so nicht. Aber du schnaufst erstmal durch. Und das ist der Moment, wo in der einen Kabine der Straubinger ein paar Jungs mal wirklich auf den Tisch hauen und in der Adlerkabine auch mal durchschnaufen. Dass die Straubinger dann den Gang zulegen wollen müssen, ist natürlich ganz klar.
Und auch können.
Und die Adler, die 2-3% rausnehmen, irgendwann sagen, jetzt müssen wir wieder umswitchen, jetzt müssen wir wieder einen drauf. Das funktioniert oft nicht, weil du von dem jetzigen Moment, wo du sagst, ich schnaufe jetzt mal durch, ich lasse mal ein bisschen locker, wieder anpacken willst, das ist sehr, sehr schwierig. Und das sind nicht 10% oder 20%, das sind wirklich manchmal nur 1-3%. Und deswegen, schön, dass es den Begriff im Finnischen auch gibt, wenn du in der Waschmaschine bist, wir sagen immer, oh, wir sind im Schleudergang hinten drin. Das heißt, wenn die anlaufen, je schießen, die Scheibe wieder gewinnen, wieder rotieren und du gar nicht richtig rauskommst, das ist echt schwierig, sowas dann zu überstehen. Und deswegen Kompliment, Respekt, auch super Leistung von Arno Tiefensee, dass du dieses Spiel dann nach Hause schaukelst. Das ist aber auch wieder so ein sogenannter Wake-up-Call, so ein Weckruf für eine Mannschaft, dass man sagt, wir müssen 60 Minuten Eishockey spielen. Gestern haben 20 gereicht, aber du musst wirklich 60 Minuten Eishockey spielen, weil die anderen Teams können einfach Eishockey spielen. Und Andi, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, du hast es gut eingeordnet, die Adler 9. 10 Punkte auf die Löwen Frankfurt, die aktuell 10. sind. Wenn ich jetzt aber mal bis Tabellenplatz 12 runtergucke, da sind die Augsburger Panther. Die Adler Mannheim sind die Mannschaft mit den zweitwenigst geschossenen Toren. Nur 87 eigene Treffer erzielt, der ERC Ingolstadt auf der 6 mit 84, die haben noch weniger. Aber alle anderen Teams haben mehr erzielte Treffer. Und ich fange jetzt nicht an, über Verletzungen in der Offensive und so weiter zu sprechen, weil die Qualität ist trotzdem weiter da. Du hast auch deine Überzahlsituationen. Ist es was, auch im Rückblick auf das Schwenningen-Spiel, wo du es verpasst, eine Mannschaft, der den Gar auszumachen, da wirklich nochmal einen draufzusetzen und dem Ganzen die Luft zu nehmen? Ich meine, man hatte zuletzt Spiele, da hat man immer 3 Treffer erzielt. Du hattest nie mehr als 3 Treffer erzielt in den Begegnungen nach der KIC-Niederlage. Du hast am 15.12. Düsseldorf 3 erzielte, gegen die Eisbären 3, gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg und gegen Schwenningen. Du hast es nie geschafft, mehr Tore als 3 zu schießen. Ist es so ein Punkt, wo du sagst, okay, da steckt einfach so eine Kugel, so eine Patrone im Lauf fest, dass es momentan nicht so wuppt, auch mal ein 4., ein 5., ein 6. zu machen. Ich klammer das Spiel gestern jetzt mal aus, vor allem das erste Drittel. Aber ist es was, wo so ein paar Prozent fehlen, vor allem an Durchschlagskraft in der Offensive, um auch noch einer Mannschaft nach dem zweiten Drittel zu sagen, so, ich schenke euch einen 4., 5., 6. ein und dann ist hier Ruhe?
Ja, genau. Da spricht man oft auch von Kaltschnäuzigkeit. Ich glaube, es ist aber auch irgendwo so, auch keine bewusste Handlung im Kopf, dass man sagt, ach ja, ich muss ja nicht. Aber wenn du einen hast wie den Plachter, der nach wie vor unter den Top 10 in der Liga ist, obwohl er jetzt schon gefühlt mehrere Wochen im Lazarett verbringt, ja, ist immer noch Topscorer bei den Adlern mit 31 Punkten. Linden Bay, der sich ja verletzt hat auch, wissen wir, im vorletzten Spiel, der hat auch, also der ist zweiter Topscorer. Also, und danach, also du musst dir vorstellen, 31 Punkte hat Matthias Plachter, Linden Bay 29 und danach ein Verteidiger, nämlich John Gilmore, 17 Punkte.
Also Matthias Plachter ist noch auf Platz 3 der Liga, der Topscorer. Genau, nur Jeglitsch und Urbas sind besser, aber Plachti ist immer noch der Dritte der Liga, obwohl er jetzt schon ein paar Spiele raus ist.
Ja, ja. Also das ist unglaublich, wie der performt hat und auch natürlich der Mannschaft fehlt, das darf man nicht vergessen, aber die Mannschaft zeigt auch, dass sie trotzdem gewinnen kann und trotz dieser Verletzten oder dieser Es fehlen ja ständig Offensivspieler. Die ganze Zeit sind so viele Offensivspieler. Du hast gesagt, okay, lassen wir das außen vor. Aber das muss man trotzdem vielleicht ganz kurz erwähnen. Nicht als Entschuldigung, die Mannschaft nimmt das schon gar nicht. Der Trainer will da gar nicht drüber sprechen. Aber man muss es ja zur Einordnung zumindest wissen, dass du wirklich die ganze Zeit Spieler hast, die fehlen. Bennett wird jetzt 6 Wochen fehlen. Linden Way wird 6 Wochen fehlen und so weiter. Und ich glaube, dass es langsam kommen wird, dass das Scoring sich verteilen wird ein bisschen mehr. Und dadurch, vielleicht kommt auch dann Tyler Goddard, der jetzt mal wieder ein kleines bisschen mehr in die Punkte gekommen ist. Vielleicht passiert da noch ein bisschen was. Das wäre nämlich das, wo das Potenzial eben noch brach liegt, nämlich bei anderen Stürmern, die natürlich dann auch treffen. Aber das Ding ist auch das, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, holst du ja Jungs, die halt eben andere Aufgaben haben. Tom Kühnhackl zum Beispiel ist ja nicht für Scoring geholt worden, sondern für seine unfassbaren Qualitäten im defensiven Bereich, natürlich auch, um im offensiven Bereich beizutragen. Aber du holst den nicht und sagst, Tom Kühnhackl wird für uns 25 Tore erzielen. Sondern du stellst ja eine Mannschaft zusammen und sagst, der kommt in diese Position, der hat diese Aufgabe. Und wenn sich das verschiebt durch die vielen Verletzungen, dann hast du natürlich auch das Problem, dass jetzt plötzlich andere mehr treffen müssen, was sie gar nicht so richtig gut können, weil sie andere Qualitäten haben. Ja? Und entsprechend ist es dann logisch, dass das die Konsequenz ist, dass du hast ja nicht irgendwie eine Mannschaft, die nicht treffen kann, sondern du hast das Problem, dass die Tore erzielen sollen und können, oftmals dann auch verletzt sind. Also deswegen, ich bin da trotzdem sehr, sehr positiv, was die Zukunft angeht, wenn das Team hoffentlich mal komplett ist, dass da sich der Knoten platzt, weil momentan trotz alledem schaffen sie es, Tore zu erzielen. Und es gibt in Finnland immer ein Sprichwort, wenn du 3 Tore erzielst, ja, gewinnst du im Schnitt ein Hockeyspiel. Der Ulle klatscht sich schon mit der flachen Hand auf die Stirn mit Antil, lass mich mit deinen finnischen Weisheiten in Ruhe.
Dann können wir ja gleich nochmal das Spiel komplett ins Detail auseinandernehmen von der U20. Da haben sie auch 3 Treffer erzielt und haben kein Eishockeyspiel gewonnen. Ja, genau. Nein, aber was das Toreschießen angeht, also meine Schlittschuhe sind geschliffen, mein Schläger ist getaped, ich warte auf einen Anruf, die Telefone sind laut gestellt. für wen ich auch nochmal eine Lanze brechen möchte, ist Jannik Proske. Also der Junge gefällt mir echt gut. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, was dieser Tausch zwischen Taro Jentsch und Jannik Proske wirklich bewirken sollte, aber der hat im Moment über 17 Minuten Eiszeit, natürlich auch bedingt durch die Verletzungen, die da sind, aber da schlüpft der Junge wirklich, da ist wirklich, viele Jungs sagen immer, wieso spiele ich nicht, wieso kriege ich das nicht, das ist eine Situation, auf die du warten musst als junger Spieler, du wirst nicht irgendwo reingeschmissen in die zweite Reihe, wenn du so jung bist, sondern du musst da wirklich geduldig sein, arbeiten und auf deine Chance warten und ich habe das mal so beschrieben, dass der Bus, der kommt irgendwann bei dir vorbei und du musst halt bereit sein einzusteigen. Wenn du im Vorfeld deine Hausaufgaben gemacht hast, dann bist du bereit mitzufahren im Karussell der Großen. Wenn du aber geschwänzt hast, geschliffen hast oder einfach nicht so viel investiert hast, dann kommt der Bus vielleicht in dem Moment, wo du sagst, oh Gott, ich bin nicht bereit, aber der ist bereit. Also Riesenrespekt, Jannik Proske, was der abliefert, was der macht. Und Antti, lass uns mal schnell in die Kabine huschen. Wir haben noch 2 Drittel zu spielen und wir stehen kurz vorm Jahreswechsel. Die Zeit ist knapp. So, Bulli gewinnen, Antti. Ich würde sagen, wir starten mal im Tabellenkeller. Und gestern gab es ja auch die Partie zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panthern. Also wenn da wirklich welche gegeneinander spielen, die da unten drin hängen. Nürnberg hat den Sieg eingefahren, hat die Plätze getauscht mit den Augsburger Panthern. Aber 36 Punkte in Nürnberg, 35 in Augsburg, 34 in Düsseldorf. Und dann nehme ich mal meinen Rechenschieber zur Hilfe und ziehe 11 Punkte ab, um an den Seiler See zu kommen. Das ist für mich schon ganz schön dramatisch. Wenn es jetzt Playdowns geben würde, wenn du sagen würdest, die 11 spielt gegen die 14 und die 12 spielt gegen die 13 in dem Best-of-7-Modus, würde ich sagen, komm, mobilisier deine Kräfte, investier in den Kraftraum, ist wurscht, lass Spiele liegen, aber bereite dich auf diese Serie vor. Die gibt es in der DL nicht, Anti. Ja. 11 Punkte, Gegentore 130 am Seilersee. Also das ist dramatisch. Kann man sagen, im Boxring würde der Trainer das weiße Handtuch schmeißen, wenn er könnte?
Ja, ohne Not musste das weiße Handtuch nicht schmeißen, weil der Boxer taumelt zwar die ganze Zeit, aber es ist noch viel auf der Uhr. Und du musst, das Einzige, was du machen kannst, ist auf ein Wunder warten, hoffen, dass einer von deinen Konkurrenten Nürnberg, Augsburg und Düsseldorf da irgendwie taumelt, wobei man ja nicht eins außer Acht lassen darf. Frankfurt hat 39 Punkte auf dem 10. Platz, Nürnberg jetzt 36. Also Frankfurt kommt in diesen Mix auch mit rein, wenn es so weitergeht. Ja, und zwar nicht in den Abstiegsmix, also wo es um den 4. Platz geht, sondern um den 10. Platz. Also langsam geht es auch darum, die DEG, der AEV und Nürnberg, die haben realistische Chancen, den 10. Platz noch zu erreichen. Aber ich gebe dir da komplett recht, dass Iserlohn, ich sehe da auch spielerisch nichts, was sich da wandelt momentan. Also ich kann es nicht erkennen, dass ich sagen kann, oh ja, da entsteht was und die schaffen es dann tatsächlich alles weiter so zu verlieren. Also ich glaube, dass der erste Absteiger, das hatten wir glaube ich auch vor der Saison schon, dass das mein erster Absteiger war, einfach in der Einschätzung. Aber da müssen wir einfach nochmal abwarten, was da passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Iserlohn große, große Probleme hat. Ich wünsche es niemandem, aber einen wird es erwischen.
Den ganzen Dezember gab es 10 Spiele bisher bei den Iserlohn Roosters, 9 Niederlagen. Du hast 4 Punkte geholt, du hast einmal Frankfurt geschlagen und hast einmal im Penaltyschießen gegen Straubing verloren. Und jetzt zuletzt waren es 7 Niederlagen am Stück. Bei den Löwen Frankfurt sieht es genauso aus. Im Dezember-Ranking, da gab es auch aus 10 Spielen 9 Niederlagen. Ebenfalls 4 Punkte geholt, ein Sieg gegen die DEG und einmal den Punkt in Mannheim beim Spiel der leuchtenden Herzen entführt. Aber da gebe ich dir absolut recht, wenn Frankfurt, beziehungsweise ich nehme mal Frankfurt da raus, aber wenn Nürnberg, Augsburg und Düsseldorf weiter so punkten, dann wird über kurz oder lang Frankfurt eingeholt werden. Kampf um Platz 10 und wie die Roosters weiterarbeiten werden. Also da bin ich echt mal gespannt, weil es ist ja nicht, ich meine, erinnern wir uns an die vergangenen Jahre, da sagst du ja, okay, du warst Letzter. Wir erinnern uns alle dran, wo dann ein Marcel Müller oder ein Daniel Pieter aus Krefeld, als Krefeld da unten drin hing, die wurden nach Schweden ausgeliehen. Du konntest ja nicht absteigen. Ich habe damals beim KIC gespielt, da wurde ein Stefan Julien, ein Kamil Pirosch, das war der tschechische Ausländer mit den langen Haaren, Die wurden ins Ausland abgegeben, um Leute von der Gehaltsliste zu nehmen. Und du hast ja halt gesagt, du förderst ein paar junge Spieler. Aber jetzt ist es ja für den Club, ist es ja existenzgefährdend. Das ist ja, wenn du absteigst, wer weiß, wie lange du, ich meine, siehe Krefeld, das ist ja jetzt auch nicht, dass die da die Liga dominieren. Oder wie schwierig ist es für Kassel aufzusteigen? Die sind letztes Jahr im Halbfinale gescheitert, obwohl sie die Liga dominiert haben in der Hauptrunde. Also das ist, und vor allem die Auftritte der Roosters, ja, es ist engagiert, man erarbeitet sich Chancen, man läuft viel Schlittschuh. Aber es sind halt am Ende des Tages, kommt halt wirklich leider Gottes kein Punkt dabei rum. Und die brauchst du jetzt. 11 Punkte auf den Vorletzten, das ist ein Brett, Anti.
Das ist absolut ein Hammer. Und entsprechend, fehlt mir der Glaube momentan als neutraler Beobachter. Wie gesagt, ich wünsche es niemandem, aber es ist einfach so. Und ich gebe dir zu 100% recht, dass das Engagement da ist, aber es reicht halt einfach momentan nicht. Und da brauchen sie ein kleines Wunder. Wie gesagt, ich sehe nicht, ich hätte nichts, an was ich mich klammern könnte, an was ich meine Hoffnung heften könnte, zu sagen, ja, es wird langsam. Ohne dass ich sage, es ist unmöglich, aber da muss schon wirklich Großes passieren. Das ist nicht so, wir brauchen noch diesen kleinen Push und dann gewinnen wir wieder Spiele, sondern ich sehe es momentan nicht. Ganz anders, wenn du dir die Konkurrenz anguckst, ganz kurz, wenn du dir halt zum Beispiel die Augsburger anguckst, ja, die lagen im vorletzten Spiel gegen die DEG in Düsseldorf, lagen sie hinten mit 1-4, ja, mit 1-4 in der 47. Minute liegen sie mit 1-4 hinten und gewinnen das Ding noch 5-4, ja. Also, das sind so Sachen, wo du sagen kannst, ey, manchmal
sind
schafft.
Das deine Wunder? Sind das deine Wunder,
die du brauchst? Das sind meine Wunder. Das sind meine Wunder, ganz genau, die Weihnachtswunder. Und ja, also, dass du sowas noch schaffst, wenn du solche Sachen anfängst zu schaffen, immer wieder mal, ja, aber das sehe ich bei den Iserlohnern nicht, da sehe ich immer wieder regelmäßig absolute Einbrüche in den Spielen.
Aber Anti, ich rede so gern über schöne Sachen. Lass uns doch mal oben in der Tabelle gucken. Und ich habe im Vorlauf, bevor wir hier auf Start gedrückt haben, gesagt, Anti, wir müssen über Bremerhaven sprechen. Also das sind aktuell 7 Siege in Folge. Seit dem Dezember haben die Jungs 5 Punkte abgegeben, sonst fast immer, nee, 6 Punkte haben sie abgegeben, Entschuldigung, sonst fast immer das Maximum geholt. Und jetzt waren es eben zuletzt 7 Siege in Folge. Gestern wieder ein Last-Minute-Erfolg gegen Ingolstadt auf Tabellenplatz 1. Die Eisbären im ganzen Dezember bisher erst ein Spiel verloren. Also das sind 2 Teams, die marschieren da vorne weg. Bei den Eisbären sagst du als Eishockey-Fan oder als Beobachter der DEL, okay, das wundert mich nicht. Die haben sich nach der verkorksten letzten Saison wieder völlig gefangen und aufgerappelt und spielen da vorne ihren Stiefel runter. Aber Bremerhaven, also unter den Top 4, okay, absolut. Unter den Top 6 hätte ich sie 100%ig eingebucht, aber auf der 1, Anti, muss man vor denen Angst haben? Gestern in der Fernsehsendung haben wir uns gefragt, kann Bremerhaven Titel?
Das ist die gute Frage, kann Bremerhaven Titel? Es spricht doch nichts dagegen. Also es spricht absolut nichts dagegen. Also ich hoffe, dass die Bremerhavener sich langsam mit diesem Gedanken anfreunden. Wobei, es ist so, wie es ist, beim Eishockey musst du dich halt auch in den Playoffs dann beweisen. Und da kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, die Performance des Torhüters. Da machen wir uns mal keine Sorgen. Gutlewski spielt überragend mit einem Gegentoreschnitt von 1,8. Fangquote 92,3. Das sind Spitzenwerte, absolut Spitzenwerte. Aber Verletzungspech und so weiter und so fort. Aber die Mannschaft spielt wahnsinnig kompakt als Mannschaft, als Mannschaft treten sie jedes Mal auf. Und das Beängstigende ist, wenn sie hinten liegen, drehen sie ein Spiel. Wenn sie vorne sind, geben sie es nicht mehr aus der Hand, spielen sie es wirklich runter. Fast beängstigend cool, irgendwie unaufgeregt spielen sie ihr Spiel einfach durch, ziehen das Ding durch und irgendwie ist uns doch egal, wer der Gegner ist. So, also das ist wirklich eine beängstigende Konstanz innerhalb des Spiels auch. Also das sieht man ganz, ganz selten. Und das ist was natürlich deren absolute Trumpfkarte ist. Vor allem hast du dann immer wieder Spieler, die sehr gut funktionieren, die wirklich auch ihren Job machen, ob es hinten ist, ob es vorne ist. Klar, der Karawanken-Express ist nach wie vor absolut herauszuheben. Wobei, der ist ja gesprengt worden. Miha Verlic, der ja lange verletzt war, musste ja da dann auch ersetzt werden. Und da hat man den Colt Conrad da reingesetzt und der macht einen guten Job da mit Jeglich und Urbas zusammen. Also das ist schon alles stimmig dort einfach.
Ja, ich habe jetzt eben von in der Boxsprache gesprochen, weißes Handtuch werfen. Jetzt wechsle ich mal in den Motorsport. Wenn es dann Richtung Playoffs geht, gebe ich dir recht, ist wieder eine ganz neue Saison. Aber da stehen die Bremerhavener auf der Pole Position. Das heißt, immer das erste Spiel zu Hause oder auch das entscheidende 7., was du dann zu Hause gestalten kannst, ist schon eine Hausnummer. Und das sind wirklich die Könige, was Minimalismus angeht. Mhm. Du schlägst Straubing 2-0, du schlägst München 2-1 nach Penaltyschießen, gewinnst in Schwenningen 2-1. Gestern 2-1 gegen Ingolstadt. Das sind keine Spiele, wo du sagst, die marschieren hier, dominieren hier, aber die gewinnen sie. Und ja, genau. In 32 Spielen, Anti, haben sie 99 Treffer erzielt, das finde ich sehr witzig, und 66 kassiert. Also das ist eine ganz einfache Rechnung, dass sie im Schnitt 3 pro Spiel machen und 2 kassieren. Also dann
da
eine ganz
kommen wir
einfache
wieder hin, ne?
Ganz einfache Rechnung, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss, jetzt sind wir im Rheinsport gelandet, aber Bremerhaven gewinnt dann im Schnitt die Spiele 3-2, stehen oben an der Tabellenspitze und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es Spaß, dazu zu gucken. Also das sind tolle Eishockeyspiele, von hinten raus aufgezogen, vorne kaltschnäuzig und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht und wie das dann in den Playoffs auch für die funktioniert.
Aber da siehst du, unser finnisches Sprichwort, wenn du 3 Tore erzielst in einem Eishockeyspiel im Schnitt, gewinnst du ein Spiel. Siehst du? Vorhin hast du dir noch auf die Stirn geschlagen und jetzt musst du mir leider recht geben. Weil man sagt immer, wenn du 3-2 gewinnst, dann stehst du weit oben. Das ist so in Finnland die Faustregel gewesen.
Gut, habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Wir gehen jetzt ganz schnell in die Kabine und gucken, ob wir irgendwo noch ein drittes Tor erzielen im letzten Drittel, um das Spiel nach Hause zu schaukeln.
Ja, für mich ein Thema, was ich gerne besprechen möchte. Wir hatten es im Warm-up gesagt, wir wollen über einen Spieler der Adler sprechen, und zwar David Wolf. David Wolf hat absolut seine Qualitäten, ist ein Führungsspieler, ist einer, der im Spiel immer sein komplettes Herz auf dem Eis lässt und alles, was er hat, in das Spiel investiert, seine ganzen Emotionen reinbringt, und so liebt man ihn und so kann er auch nur spielen. Du kannst David Wolf nicht irgendwie sagen, Mensch, nimm doch mal deine Emotionen ein bisschen raus. Dann hast du einen ganz anderen David Wolf, den du eigentlich liebst und den du auch brauchst. Dass es manchmal vielleicht ein bisschen drüber rausgeht, war im Spiel gegen Straubing zu sehen. Ich lese relativ wenig, was in den sozialen Medien passiert, aber ich habe einige Kommentare gelesen, die sehr, sehr, sagen wir mal, schwarz und weiß sind. Also so wirklich sehr, teilweise sehr negativ David Wolf gegenüber, der wirklich auch viel geleistet hat für die Adler. Das darf man nicht vergessen. Und ich habe natürlich nach dem Spiel auch mit David gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was war denn da genau los? Und dann hat er gesagt, die Situation war folgende. Da war ein Zweikampf an der Bande und da macht jemand ein bisschen diese Bandentür auf, ganz kleines bisschen, und er verliert da an der Bande. Also das war tatsächlich also von den Straubingern auch irgendwie eine Unsportlichkeit. Ein bisschen die Bandentür auf, er verliert seine Balance, ja, und der dann da an der Bande steht, in Straubing, der lacht den Wolf dann aus, und der Wolf war in dem Moment sauer, weil da kann natürlich auch viel mehr passieren, und hat den Schläger so weiter oben und tappt ihn so an. Also er wollte keinen Stockstich machen, sondern einfach so, also wenn er keinen Stock in der Hand gehabt hätte, wäre es so ein typisches Wegschubsen gewesen, ja. Und das war die Situation, wurde als Stockstich interpretiert, auch die Strafe, ich finde, das geht alles in Ordnung, so weiter. Nur muss man den Hintergrund kennen. Und David sagt selbst, klar, ich hätte mich besser im Griff haben können, aber in dem Moment war es halt einfach, es war dumm von mir, ich hätte mich besser im Griff haben können, aber er hat die Situation geschildert, und wie man David Wolf kennt, es ist keiner, von dem du verlangen kannst, 100% immer seine Emotionen im Griff zu haben, weil er sprudelt so von Emotionen. Also wie gesagt, ich sag, das ist ein Typ, wenn du sagst, wir schneiden ein bisschen deine Emotionen, zügel dich. Natürlich muss er in entscheidenden Momenten seine Emotionen im Griff haben, ist ja keine Frage. Nur in diesem Moment kommt das so ein bisschen raus, dass er sehr, sehr emotional ist und in dem Moment auch so reagiert. Er hat niemanden verletzt, es war kein dreckiger Stockstich, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Also es war nichts, wo du sagen kannst, Mensch, das war ja absolut Wahnsinn, der hat den anderen gefährdet und so weiter. Alles nicht da gewesen, eine Aktion, die aus den Emotionen rauskam, die ja auch weiß, dass es nicht gut war. Aber die Mannschaft hat trotzdem weitergekämpft und gewonnen, und das steht da dabei. Und ich weiß nicht, Ole, wie du es siehst, du kriegst einen Spieler immer nur so, wie er ist, und nicht, wenn du ein bisschen was von ihm wegschneidest, sagst, nimm deine Emotionen ein bisschen mehr raus, dann haben wir einen ganz anderen David Wolf.
Ja, da gebe ich dir recht. Du weißt, was du bekommst. Du weißt natürlich auch als gegnerische Mannschaft, wie du so jemanden unter die Haut gehen kannst. Also dass wenn immer, ich weiß, die Formulierung ist jetzt nicht so richtig, aber das sind so Spielertypen, wo du sagst, okay, denen hängen wir eine Zielscheibe auf den Rücken. Also auf die gehen wir gezielt, ob es jetzt verbal ist oder ob es jedes Mal den Check zu Ende fahren bedeutet. Und das weißt du auch, dass wenn du in so einem Spitzenspiel einen Spieler wie David Wolf irgendwie versuchst, ein bisschen anzünden zu können, dass der die Nerven verliert, dann bist du da bereit, das zu machen. Aber du hast auch geschildert, dass es in den sozialen Medien ziemlich böse zuging in seine Richtung. Mhm.
Ja, da gab es einige Äußerungen. Also sagen wir es mal so, böse im Sinne von, ich habe jetzt nichts gelesen, was jetzt irgendwie also unter die Gürtellinie ging, aber es war dann irgendwie schon sehr, sehr Negatives da drin. Und ich verstehe auch jeden, der dann irgendwie sauer ist in dem Moment, weil du führst 2-0 in dem Moment gegen Straubing. und hast das Spiel ganz gut im Griff und dann musst du 5 Minuten Unterzahl spielen. Dass man das dann als dumm bezeichnet oder so, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Nur irgendwo dann zu sagen, ah ja, was für ein Idiot oder irgendwie solche Sachen, das ist irgendwo, ist mir zu schwarz und weiß. Sondern da muss man schon auch sehen, die Situation sehen. Und trotz alledem sage ich, na klar, darf er so nicht reagieren. Ich sage nicht, aber ich verstehe, ich versuche nachzuvollziehen, was da passiert ist. Er hat ja nicht extra versucht, dem Team zu schaden, sondern aus seinen Emotionen raus dann diesen, eigentlich hätte man auch gucken müssen, was da auf der Straubinger Bank passiert ist auch, also um die komplette Situation aufzulösen, weil das darfst du natürlich auch nicht machen, die Tür ein bisschen öffnen, um David Wolf da aus der Balance zu bringen. Ja? Also sie machen es mit allen möglichen Mitteln auch, die Gegner, das darf man nicht vergessen. Und David Wolf hat in jedem Spiel sehr, sehr viel Provokation, die er aushalten muss, die wir gar nicht mitkriegen, weil es alles verbal auf dem Eis passiert.
Ja, wir haben das, gestern hatte ich die Konferenz gemacht und wir konnten das gar nicht auflösen, weil wir die Bilder nicht hatten. Wir konnten sie gar nicht nochmal einspielen. Man hat gesehen, wie David Wolf die Strafe bekommt und Richtung Kabine geht, aber wir hatten keine Zeitlupe oder keine Kamera auf diese Situation, was sich da eben abspielt. Das war dann für uns auch sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Und man weiß ja auch, wie viele Leute dann auf die Fernsehbilder zurückgreifen, um das Ganze für sich nochmal einzuordnen. Dann, ich finde das auch immer relativ einfach und auch schwach, wenn man dann zum Handy greift und so eine Person des öffentlichen Lebens dann einfach anschreibt, beschimpft oder Sonstiges macht. Also das ist nicht schön. Gut, dass du da ein paar Infos hast und das aufklären konntest, auch mit David gesprochen hast und einfach, ich meine, die Situation, Straubing 5 Minuten Überzahl, ganz klar versuchen, das Spiel zu drehen, Mannheim dann plötzlich nur noch mit 11 Stürmern sowieso gehemmt momentan durch die ganz vielen Verletzungen. Hast du noch einen wichtigen Mann, der dir dann vorne fehlt? Jetzt wird man wahrscheinlich abwarten. War es nur dieses Spiel oder wird da noch irgendwas addiert, vielleicht fürs morgige Köln-Spiel? Um das ganze Paket nochmal abzurunden. Das ist eben das, wenn ich jetzt einen Patrick Hager verpflichte, einen Philipp Gugula oder einen David Wolf, du weißt immer, was du für Typen bekommst. Du weißt, was sie dir am Eis liefern können, was sie dir bringen können. Du weißt aber auch, wie sie in verschiedenen Situationen einfach handeln und reagieren. Und das ist bei David Wolf natürlich was nach außen hin strahlt. Man erinnert sich natürlich auch an die Playoff-Serie letztes Jahr, mit dem Fight gegen Daniel Pieter. Das sind halt so Emotionen, die man versucht, wie in einem Schnellkochtopf, immer unterm Deckel zu halten, aber ab und zu pfeift halt das Rädchen und der Dampf muss raus. Das ist völlig normal. Und da sind es natürlich auch die Trainer, die Mitspieler, die auf ihn einreden und halt dann sagen, lass dich nicht provozieren, bleib bei uns, bleib ruhig. Aber es gibt einfach Momente, wo dann der Vulkan ausbricht. Und gestern war so einer aus Adlersicht bitter. Du hast einen Spieler verloren. Ich finde es aber dann immer wieder schön, dass es jetzt keine große Verletzung auf der anderen Seite ist, wenn es ein blödes Foul ist, wo einer wirklich dann in die Kabine muss, genäht werden muss oder verletzungsbedingt ausscheidet, ist es was anderes. Ich meine, auf Straubinger Seite konnten alle weiterspielen. Das Spiel hat sich aus Adlersicht nicht gekippt. Straubing hat lange Überzahl gehabt, konnte da aber jetzt nicht wahnsinnig viel Kapital draus schlagen. Von daher war das was der Eishockey-Gott ausgeglichen hat oder in der Waage gehalten hat.
Und, ich glaube, das war die Mannschaft ganz alleine.
Ja, da gebe ich dir recht. Du weißt, was du da hast. Und gestern sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Und ich denke, dass man das nicht überbewerten sollte, dass man da nicht zu viel drüber reden sollte, zu viel draus machen sollte.
Absolut. Bin ich absolut genau derselben Meinung. Wie gesagt, also nur, dass es nicht falsch verstanden wurde. Ich sage, das war keine Aktion, wo ich sage, Mensch, das war besonders clever oder besonders gut gemacht. Und ich sage auch, die Strafe absolut, absolut berechtigt. Ich wollte nur den Hintergrund des Ganzen, wie sowas entsteht und wie aufgeladen David Wolf in jedem Spiel ist auch. Das muss man wissen, dass er und genau so einen Spieler brauchst du auch. Und dass es ab und zu mal dann was gibt, wo du sagst, na, da ist er ein bisschen oben rausgegangen, ein bisschen drüber raus. Das passiert einfach, weil du wirst niemals einen haben, der niemals die Grenze überschreitet. Immer voll da ist und niemals die Grenze ein bisschen überschreitet. Das wirst du nie bekommen, so ein Spieler, weil der Mensch so nicht tickt. Und ich glaube, wir belassen es dabei und hoffen. Eine Sache noch übrigens, Jordan Schwartz ist ja auch in die Kabine gegangen im letzten Drittel, in die Kabine gehumpelt, kam dann wieder zurück. Es ist noch unklar, was er hat, aber er konnte dann das Spiel noch fertig spielen. Und wir hoffen natürlich, dass es nichts Großartiges war, dass die Behandlung dann gezeigt hat, dann direkt. Also es war gestern Abend noch nicht klar, was er hatte. Ich hoffe nur, dass er auch nicht noch ausfällt.
So, Anti, wir haben jetzt ein bisschen länger gespielt, als wir vorgehabt haben, aber hinten raus, ich muss dir noch eine Frage stellen. Brennt mir auf den unter den Nägel. Nägeln, auf, nee, der
auf
Zunge?
Den Nägeln, ja.
Auf den Nägeln. So, ich meine, im Eishockey ist es ja üblich, aus dem Nachnamen den Spitznamen zu bilden. Das ist der Plachti, ist der Wolfi, ist der Kinki, ist der Ulle. Meine Frage ist zweigeteilt. Was war dein Spitzname? Weil ich glaube jetzt nicht, dass man aus Anti oder Soramis so viele Spitznamen, so viele Kürzungen machen konnte. Wie wurdest du früher in der Kabine von deinen Mannschaftskollegen gerufen? Und was war eigentlich zu deiner aktiven Zeit deine Rückennummer? Und gab es da eine Geschichte dazu?
Ja, es, ich hatte die, also Anti war tatsächlich auch
der Das hat Name. Mich jetzt nicht überrascht, deswegen habe ich noch die Nummer gekriegt.
Es war oftmals auch seltsamerweise auch die 17, und zwar, weil ich habe die damals irgendwann mal auch genommen, weil Jari Kurri, der finnische Star, der mit Wayne Gretzky lange Zeit in Edmonton der kongeniale Partner war, der hatte die Nummer 17, und das war einfach damals du hattest damals nicht so wahnsinnig viele Idole, und deswegen, das war es. Und mein Spitzname war, in Finnland hat man öfter auch Soris gesagt, also Soramies und dann aber nur Soris.
Sorry, die 17. So,
genau.
Mit wem spielst du heute in der Reihe? Sorry, die 17.
Ja, genau, also das ist das, was so simpel, bei mir ganz simpel, aber es ist ja auch witzig, also bei Eishockey ist ja der Sport, wo 25 Jungs in einer Kabine sitzen und jeder ein Y hinter seinen Namen bekommt oder ein E hinten dran kriegt, also Schwarzi oder also ich finde es einfach sensationell. Du kannst dir fast immer ein Spitznamen ableiten, wie sie wohl
heißen.
Und
es kommt natürlich aus dem Nordamerikanischen. Also alle Coaches oder Spieler, die reingekommen sind in Mannheim oder wo ich auch immer gespielt habe, ich war erstmal Uli. Also ich war immer der Uli. Und bis ich dann irgendwann bei den Jungs nochmal gesagt habe, du, Ulle ist besser. Mich hat nie jemand Uli gerufen. Das klang für mich immer komisch. Und witzigerweise, jetzt, wenn ich alte Mannschaftskollegen treffe, mit denen du vor längerer Zeit mal gespielt hast, der Spitzname, aus dem Nachnamen abgeleitet, der ist immer präsent. Aber glaubst du, ich habe eine Ahnung bei über 50%, wie die Jungs mit Vornamen heißen? Keinen Plan. Und das Schlimme ist ja gar nicht, wenn ich mit dem Spieler spreche. Dann kann ich ja sagen, hey Kinki, hey Plachti, hey Wolfi. Aber wenn dann die Familie dabei steht oder du dich mit der Frau desjenigen unterhältst und fragen willst, wie geht's denn eigentlich dem David, dem Markus, dem Matthias, und dann aber nur den Spitznamen präsent hast, wie zum Beispiel bei, gut, ich weiß es jetzt besser, aber Mirko Lüdemann, der war einfach der Lüde. Und wenn du jetzt mit der Frau sprichst, da kannst du ja nicht sagen, hey, wie geht's dem Lüde, sondern du musst ja dann schon sagen, wie geht's eigentlich deinem Mann, was macht der Mirko, oder beim Felle, was macht der Sven. Und das hast du eben bei den Nordamerikanern, da ist der Vorname einfach, der ist nicht da, weil der nie da gewesen ist. In der Kabine vom ersten Tag an hast du immer den Spitznamen aus dem Nachnamen abgeleitet, und da stand ich echt schon manchmal in Gesprächen oder in Gesprächsrunden da und habe überlegt, und ich wollte unbedingt wissen, was er macht, wie es ihm geht, wo er steckt. Ich habe einfach den Mund gehalten.
Bei mir ist was Ähnliches passiert. Die Mutter von Dennis Reul, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Und wenn wir uns dann irgendwo sehen, so im bayerischen Bereich, kommt sie öfter mal zu spielen. Und wenn wir uns dann sehen, dann unterhalten wir uns da und freuen uns, dass wir uns da sehen. Und dann kommt der Dennis halt öfter mit dazu. Man nennt ihn ja Robo. Ja? Und ich sage immer nur seit Jahren Robo zu ihm. Und dann kommt er mit dazu, seine Mutter ist da. Und dann sage ich, hey, Robo, ey, und dann überlege ich, wie heißt der nochmal? Weißt du, und die Mutter, die guckt mich so an, und dann denke ich so, du kannst jetzt, Dennis, ah ja, ich lasse euch beide mal alleine, Carmen, Dennis, tschüss. Und dann fühlt es sich so falsch an, Dennis zu sagen. Ja, so, aber ich musste auch erst kurz überlegen, weil es
kann
in dem
die
Moment,
Mutter, wie kann die Mutter den Dennis nennen? Wieso hat die einfach,
ganz genau so,
einfach Robo draus.
Einfach Robo, genau so. Ja, das ist eine witzige Nummer.
Ja. So, wir lassen euch jetzt auch mal alleine. Anti, sagt man, ich wünsche euch einen guten Rutsch oder einen guten Start, kommt gut rein. Was sagt man in Finnland? Weil das ist was, wo ich jetzt in Deutschland sage, jedes Mal die nächsten zwei Tage, guten Rutsch, ja, guten Rutsch. Übermorgen sagst du, frohes Neues. Ja. Was sagt man in Finnland? Schieß drei, du gewinnst ein Spiel?
Ja, genau, schieß drei, dann gewinnst du meistens ein Eishockeyspiel, auch im kommenden Jahr. Nein, im Finnischen sagt man einfach nur gutes neues Jahr. sagt man vorher und danach. Ist nicht so schlecht.
Wie einfach diese Finnen sind.
Ja. 3, 2, stehst du oben.